Hallo liebe Liebenden, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Schwester Lästern mit euren Host Stefanie Ferch und Viviane Wilde, diesmal der Vollständigkeit halber Skibitzki. Ich grüße dich, Stefanie, und ich muss dir sagen, ich bin überrascht von uns selbst. Die letzte Aufnahme liegt erst eine Woche zurück.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben jetzt auf so einer Motivationswelle sind wir gerade unterwegs, ne?
Ja.
Die wird halt in so einer Woche auch wieder ein bisschen, ne?
Witze nicht, aber weil du musst wissen, bei mir läuft es auf LinkedIn extrem gut gerade. Ich habe so einen richtigen Run.
Ja, ich hab das schon gesehen. Du surfst die virale Welle.
Mhm. Ich hatte bereits Angebote für ein Aufsichtsratsmandat. Mhm. Ich hatte ein Influencer-Angebot für eine Software. Und ich hatte ein Podcast-Angebot. Das wurde aber zurückgezogen, nachdem ich meinen Feminismus-Post abgesetzt habe.
Ich habe noch eine andere Frage, bevor wir vielleicht auch reinstarten. Die beschäftigt mich wirklich schon seit Wochen.
Hau raus.
Bist du Teil der 9:16 Award Jury?
Nee. Du meinst der ganz exklusiven 9:16 Award Jury. Komm, Stefan, ich frag dich, bist du in der Jury? Ich bin in einer Jury. Wer ist denn da noch? Keine Ahnung, 916 andere. Nee, 915 andere dann.
Gut, dass du es noch gerettet hast. Das ist ein Zeichen von Intelligenz.
Ja.
Ja, also bist du nicht. Du bist nicht einer von 916.
Nein, ich kann in meinem Profil-Slogan leider nicht reinschreiben bei LinkedIn, one under 916.
Du weißt, was das mit deiner Reputation macht.
Ich weiß, was das mit der macht. Es kann dir nur gut tun. Ich sage dir, wie es ist. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass mir bis jetzt noch niemand angeboten hat, so einen komischen Creator-Badge bei LinkedIn irgendwo dran zu knallen, weil das würde ich auch nicht machen. So eine bin ich nämlich nicht.
Okay, haben wir das auch geklärt. Das wollte ich zumindest ich mal fragen, weil mich das wirklich intensiv beschäftigt hat, die letzten paar Wochen.
Gut, dass wir das geklärt haben. Ich möchte nur vorwegnehmen, es gibt zwei Sachen, über die werden wir heute nicht sprechen. Nur für den Fall, dass ihr da extra für eingeschaltet habt, in der Hoffnung, dass sich die zwei Schwesterlästern damit befassen werden. Wir werden erstens nicht über Katharina Stoller bei Markus Lanz reden, weil Stefanie und ich würden wahrscheinlich etwas cholerisch werden und dann wird das Mikrofon die ganze Zeit überpegeln und das wäre für uns alle nicht gut. Und wir werden auch nicht über diesen brennenden Strommast im Tesla-Werk sprechen, weil das hätte den ähnlichen Effekt auf diesen Podcast.
Du meinst das Waldcamp?
Ja, ja, ich meine, du weißt schon, Tesla, Dings, Bums, Feuer, alles scheiße, Elon Musk, Böden, Elektro.
Wir müssen ja auch an unsere Gesundheit denken und das würde einfach unserem Cortisolspiegel an der Stelle einfach nicht zuträglich sein.
Nein, wäre es nicht und vor dem Hintergrund meiner eigenen Longevity möchte ich den Stress reduzieren.
Nachvollziehbar. Ja, da bist du ja auf einem guten Weg dann.
Weißt du, was aber schön ist, jetzt wo unser Podcast so durch die Decke geht, wir haben einen Themeninput bekommen. Zwar einen anonym, aber einen Themeninput.
Mhm, hau raus.
Und zwar ist die These, seit Lifestyle-Influencer LinkedIn für sich entdeckt haben, geht es da bergab.
Ja, bam. Also wir können ja erstmal bam, erstmal Punkt. Ne?
Erstmal so. Krasse These.
Also es gibt ja unterschiedliche Influencers, die jetzt auch verstärkt bei LinkedIn posten. Man muss sich ja die Frage stellen, warum gehen die zu LinkedIn? So, weil da hier wird nicht so viel Reichweite, ne? Ist ja eher B2B.
Da stellen wir uns mal ganz dumm.
Stellen wir uns mal richtig dumm, das können wir ja gut, ne? So. Und das heißt, ich glaube, es ist wirklich so, sie wollen den nächsten Schritt gehen.
Meinen sie erwachsen werden?
Ja. Wirklich. Sie wollen auch eine gewisse Professionalität an den Tag legen.
Okay, das heißt, sie möchten gerne raus aus ihrer Instagram-Bubble und endlich mal ernst genommen werden.
Richtig.
Vom Rest der Biznitz-Welt, weil sie ernstzunehmende Biznitz-Leute sind. Frauen und Männers.
Richtig.
Ich kann diesen Schritt ja gar nicht irgendwem verdenken. Er ist ja nur logisch. Das Problem ist nur, was ich so ein bisschen habe. Also ich unterstütze nicht ganz die These, dass, sagen wir mal, die Qualität der Plattform insgesamt gelitten hat, seitdem Lifestyle-Influencer, die für sich entdeckt haben. Ich beobachte nur vermehrt, dass der Content, der dann von diesen Leuten kommt, entweder von einer Ghostwriting-Plattform wie Sorry Machine oder so zur Verfügung gestellt wird, oder qualitativ fragwürdig ist oder eher so JWD, wo man sich denkt, ja, also hättest du aber auch nicht posten müssen. Beschäftige dich doch gar nicht mit dem Thema großartig, weil da hast du offensichtlich nicht so viel so Expertise. Ich weiß, du willst mitreden, aber vielleicht lass es doch.
Ja, was ich mir halt die ganze Zeit denke, das sind ja zumindest in Teilen schon irgendwie Unternehmer, ne? So, ob man die Produkte von denen jetzt mag, ja, oder nicht.
Natürlich.
So, das heißt, die hätten ja wahrscheinlich sogar spannende Geschichten. Aber naja, genau die posten sie halt irgendwie nicht.
Naja, gut, aber also sagen wir mal, Beispiel Lifestyle-Influencer. Das Produkt, ganz schwierig heute für mich. Das Produkt sind ja sie selbst. Also sie müssen ja sich selbst verkaufen. LinkedIn lebt ja eher davon, dass man schon noch sich selbst verkauft im Sinne von Image, aber immer ja doch mit dem Ziel, auch irgendwo Leads zu generieren, im Sinne von eine Dienstleistung zu verkaufen, entweder die eigene oder der Company oder ein Produkt zu verkaufen.
Das ist bei denen aber auch so. Das ist bei denen auch so, sage ich dir. Weil das ist ja auch zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal bei Kamushka, Karukawa und so weiter. Die erhoffen sich ja ein Stück weit dadurch auch zum einen vielleicht, keine Ahnung, eine Bühne bei der OMR, könnte ich mir vorstellen.
Was
oder
mal OMR?
So eine Konferenz. Okay. Oder wertvolle B2B-Kontakte, die ihnen dann die nächste Kooperation einstielen.
Oder eine Kino bei Greater.
Richtig, ich habe noch was. Ein 3-monatiger Aufenthalt auf den Malediven, gebucht über One Luxury.
Da habe ich noch nie was von gehört. Wer macht denn sowas?
Ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle mal vernommen.
Na, weißt du, jetzt mal ganz, ganz ohne Flachs. Auf Instagram oder wo auch immer sie sind, TikTok oder Facebook, gut, die wenigsten sind noch bei Facebook, aber im Meta-Universum oder bei TikTok haben sie sich ja über Jahre meistens ihre Zielgruppe sehr hart erarbeitet, ja, wofür ihnen auch wirklich Anerkennung gebührt.
Ja, definitiv.
Jetzt frage ich mich, welche Zielgruppe suchen sie denn bei LinkedIn?
Ja, das meine ich ja, die suchen da die Markenkontakte, ne? Weil normalerweise ist es ja, also sie suchen diese B2B-Kontakte, das kann ich auch nachvollziehen. Ich halte das auch generell für gar keinen strategisch dummen Schritt. Ich finde nur, sie lösen es nicht immer gut, weil sie halt teilweise da Themen bespielen, wo ich mir denke, das dann doch eher zu Instagram.
Apropos, gut, dass du es ansprichst. Ich habe auch den Eindruck, das habe ich jetzt wirklich ein paar Mal beobachtet, dass einige von der Influencer-Seite kommende Personen bei LinkedIn glauben, in der Plattform die letzte Enklave der Schummelei hinsichtlich Werbekennzeichnung gefunden zu haben. Da werden ganz klare Werbeposts, Anzeigenposts, Markenkooperationen nicht korrekt gekennzeichnet. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein krasser Korinthenkacker. Was ich aber nicht leiden kann, ist, wenn man glaubt, dass man sich durchmogeln kann.
Ja, wenn man andere verarscht.
Oder andere verarscht. Also nur, um das einmal klarzustellen. So, ich habe mich dazu mit dem Rechtsanwalt, Medienrechtler meines Vertrauens auseinandergesetzt und ihn befragt. Ich werde den Namen nicht nennen, weil das ist keine offizielle Information. Aber ihr dürft davon ausgehen, sie ist korrekt und sie wäre im Falle des Falles tatsächlich zitierfähig. Für LinkedIn gelten absolut die gleichen Regeln wie für Instagram, also alles, was auf Meta stattfindet oder sonst einer Social-Media-Plattform, was die Werbekennzeichnung in Deutschland betrifft.
Ja, warum auch nicht?
Also ich weiß es nicht. Irgendwer sagt dann, oh, das ist eine Grauzone. Nein, das ist keine Grauzone.
Warum soll das denn eine Grauzone sein? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Es geht nicht in meinen Schädel.
Weil es noch keinen reichweitenstarken Fall gab, in dem vielleicht jemand abgemahnt wurde. Ja, das ist ja aber nur noch eine Frage der Zeit.
Nur weil noch nicht einer am Pfahl steht, ist es ja noch lange nicht legal, ne?
Richtig. Und es gibt Kanzleien und Anwälte, die tun ja den ganzen Tag nichts anderes, als nach nicht ausreichender Werbekennzeichnung zu suchen, weil sie damit ihr Business machen. Also um das jetzt einmal klarzustellen, Werbekennzeichnung ist a must in der ersten Zeile, nicht erst in der dritten Zeile, wo man dann draufklicken muss, wenn man noch ein Bild hinzugefügt hat. Und wenn man mit einer Marke ganz konkret kooperiert, die auch bei LinkedIn ein Profil hat, dann gehört auch dazu, dass man das als Markenpartnerschaft einträgt. So.
Ja, und was ich halt nicht verstehe, ne, das sind Influencer. So. Deren Job ist ja genau das. Beziehungsweise Marketing-Experten, das ist ja genau deren Job. Die müssen ja auch anderen empfehlen, wie sie die Werbekennzeichnungen zu machen haben. Und das ist halt nur, also ich zweifle halt manchmal an der Kompetenz an der Stelle.
Nein, das ist nicht mangelnde Kompetenz, das ist immer noch das Widerstreben und der Unwille, Werbung zu kennzeichnen.
Ja gut, aber das wissen wir doch mittlerweile, dass das nicht funktioniert.
Natürlich wissen wir das, aber da, wo es theoretisch ginge, kann man es doch noch mal probieren.
Ja, das ist
da,
ja immer
kein
dieser
Kläger,
Wunsch,
kein Richter.
Das ist ja immer dieser Wunsch, dass der Inhalt möglichst nativ aussieht. Weißt du, so Advertorial-Gedanke. So, das ist ja das, was dahinter steckt. Ne? Weil sie glauben, dann performt das besser. So, wenn da nicht Werbung steht. So. Mag ja sogar auch sein, ist halt aber trotzdem illegal.
Also ich behaupte, solange du einigermaßen hübsch bist, keine Haare auf den Zähnen hast und das Studiolicht dich ordentlich beleuchtet, da performt jeder Post.
Ja, dann hast du diese Ringe in den Augen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Ja, weil du in dieses auch Ringlight reinguckst. Ja, ist mir schon aufgefallen. Ja, Steffi, ich merke sowas auch. Ich bemerke sowas auch.
So, dann habe ich etwas gesehen, was mich wirklich sehr, wie soll ich mal sagen, fassungslos war es eigentlich gemacht hat. Und das war die ZDF-Dokumentation, die Insiderbahn. So, vielleicht hat es ja der eine oder andere hier auch gesehen. Und das war ja wirklich eine Dokumentation von dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Und da ging es darum, dass ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bahn berichtet haben über diverse, kannst du jetzt sagen, Mängel der Deutschen Bahn. So, und um die Historie des Falls mal kurz zu umreißen, die Bahn hat danach relativ schnell Stellung bezogen, hat gesagt, ey, das geht ja gar nicht, was ihr hier veröffentlicht habt, das ist teilweise wirklich inhaltlich falsch und vor allen Dingen ist es halt auch von der Qualität her wirklich nicht das, was man sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk verspricht. So, dann hat das ZDF die Dokumentation erstmal offline genommen und hat dann aber mal kurz nachgedacht und hat sich dann gedacht, nö, eigentlich ist das nicht richtig, wir gehen jetzt wieder raus. So, dann sind die wieder rausgegangen, haben auch wieder eine Stellungnahme dazu abgesetzt. Und als jemand, der sich das wirklich reingezogen hat, und ich bin wirklich die allerletzte, die sich positiv über die Deutsche Bahn äußert, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, weil der Verein mir wirklich tierisch auf den Nerv geht. Aber diese Dokumentation, ich dachte wirklich, ich bin in einer Satire-Sendung. Man muss sich das so vorstellen, diese Insider, die ehemaligen Mitarbeiter, die saßen nicht, wie man, oh, vielleicht kennst du das noch, früher war das nicht bei Arabella oder sowas, wo man hinter so einer Schattenwand saß?
Ja, ja, so einer Wand und man sah nur das,
die Umrisse,
die Seiten an sich, ja.
Ja, Profil, genau. Ne? Mhm. So war es nicht, das hätte ich ja noch akzeptieren können, ja. Sondern du musst dir vorstellen, die waren vorher bei Deiters, ne? So die,
Die haben so nein, Steffi noch nicht mal Deiters. Das sah aus
bei wie Timo.
Switch Reloaded auf Wish bestellt oder auf Timo bestellt. So sah es aus. Wirklich, als hätten da die Studenten erstes halbes Semester auf irgendeiner Schminkakademie sich mal ausprobieren dürfen. So sahen die Leute aus.
Ja, also die hatten wirklich sehr offensichtlich Perücken an, irgendwelche komischen Bärte aufgeklebt. Also es sah wirklich verrückt aus, dagegen war Karneval gar nichts. Naja, und die haben dann so berichtet zum Beispiel, ehrlich gesagt, wir wissen das auch alle, dass die Kissen in der Deutschen Bahn wahnsinnig widerlich sind, aber okay. Sie haben gesagt, die werden halt nicht gewaschen. Ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Sie haben gesagt, dass die Deutsche Bahn bewusst überbucht. Ne? Das war ein Vorwurf. Und ich glaube, sie haben auch noch gesagt, dass dass das Bordbistro oder dass der Kaffee meistens nicht ausgeschenkt wird, weil irgendwie keine Milch da sei oder keine Entkalkungstabletten. Ne?
Genau, dass die Kaffeemaschinen meistens nicht funktionieren würden, weil man vergessen hätte, den Milchbehälter zu leeren oder die Maschine zu entkalken. Und deswegen würden die meiste Zeit die Kaffeemaschinen nicht gehen. Also sie hatten so eine ganze Liste an Vorwürfen und Thesen. Die Bahn hat auch zu jedem einzelnen Punkt Stellung bezogen. Wir können den Link dazu mal in die Shownotes packen. Fand ich tatsächlich sehr... Ja, also mich hat das sehr nachdenklich gemacht. Auf der einen Seite finde ich es legitim, sich mal der Bahn zu widmen, weil das läuft ja alles andere als runter. Es ist nur die Art und Weise, die Frage, wie man das macht, die Art und Weise dieser ganzen Dokumentation. So wie ich das verstanden habe, ist man 2 Wochen vor Veröffentlichungstermin auf die Deutsche Bahn zugegangen und für die war da schon klar, das Ding ist schon abgedreht. Was wollen die jetzt eigentlich noch von uns? Eine wirkliche Stellungnahme oder ein Interesse an einem Austausch kann es nicht sein, zumal die Bahn oder die Kommunikationsabteilung der Bahn gesagt hat, das seien sie überhaupt nicht gewohnt vom ZDF oder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man mit diesen, ich sage es mal, bildesken Methoden arbeitet. Jetzt ist halt kein Geheimnis. Die Bild ist dafür bekannt, sich 60 Sekunden, bevor sie auf Publish drücken, anzurufen und zu fragen, ob du noch was dazu zu sagen hast.
Ja. Mit einer Pistole am Hals, ja.
Richtig. Bist du dir sicher, dass du was dazu sagen möchtest?
Das ist keine rhetorische Frage.
Genau. Eine rein formelle aus journalistischen Gründen. Und das Stichwort Journalismus, dieses ganze Format, diese Dokumentation, die ließ mich wieder einmal daran zweifeln, ob es in Deutschland einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil, sagen wir mal, vom journalistischen Wert und von der journalistischen Sorgfalt dieses ganzen Beitrags bin ich nicht so richtig überzeugt. Und das ist ja das, wofür sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer noch seinen Existenzzweck rausleiert.
Daseinsberechtigung.
Seine Daseinsberechtigung irgendwie rausknüpft. Und die sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Auch wenn man irgendwie bis auf Markus Lanz ansonsten im Öffentlich-Rechtlichen nichts guckt.
Ne? Terra X, ne?
Oder Terra X, ja. Rosamunde Pilcher, Traumschiff. Naja, auf jeden Fall, wenig guckt, ja. Dann hat man ja trotzdem im Hintergrund, ist jetzt nicht so wirklich was für mich oder für meine Generation, aber die verstehen ihr Handwerk. So, das ist ja, wenn man das so ein bisschen umreißt, das, was man dem öffentlich-rechtlichen Sendern trotzdem noch irgendwie zuschreibt. Und selbst das bröckelte in der Sekunde, als ich diese verkleideten Mannequins vor dieser Schattenwand oder nicht existenten Schattenwand gesehen habe. Weil halt dann, wenn das auch noch wegbricht, dann gibt's halt wirklich recht wenig. So.
Und was mich auch sehr irritiert hat, weil von dieser Art Dokumentation gibt es ja einige. Das ist ja so ein Format, so eine ganze Serie. Ne? Das haben sie mit Lidl gemacht, mit einer Burgerkette und so weiter.
Rossmann.
Und was mich dann so ein bisschen stutzig macht, ist die Art und Weise, wie die Interviewten da sprechen. Also ich kenne so Reportagen, wenn ehemalige Mitarbeiter interviewt werden, die sagen dann so, ja, und dann habe ich das so gemacht und dann fand der Chef das nicht gut. Also sehr natürlich, aber da sind teilweise Personen dabei, die sprechen auf diese Art und Weise. Und dann konnte ich mir auch nicht mehr an mich halten. Und da denke ich, da ist irgendwie die Vermutung liegt schon nahe, dass das kein ehemaliger Mitarbeiter ist oder Mitarbeiterin, sondern ein Schauspieler, Schauspielerin.
Oder ein TikToker. Die sprechen nämlich auch gerne so.
Ja. So in das Mikrofon, in Richtig. Das kleine Krawattenmikrofon, das sie lieber in der Hand halten.
Ja, also man muss ja auch sagen, neben jetzt der Frage, ob das journalistisch jetzt ein Meisterwerk ist, was ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe, es gibt ja bei der Deutschen Bahn durchaus auch spannendere Dinge, mit denen man sie konfrontieren könnte, als dass die Kissen nicht gewaschen werden. Ne? Also man muss sagen, wir haben uns jetzt natürlich ein paar Sachen rausgegriffen. Die haben, glaube ich, auch noch diverse andere Dinge irgendwie Richtung Treibhausemissionen und so weiter vorgeworfen.
Ja, aber Vergütung.
Genau, Vergütung. Und da muss ich auch, das fand ich übrigens auch einen krassen Punkt, weil eine Behauptung vom ZDF war, der monatliche Verdienst eines Reisebegleiters, so heißt das Berufsbild, liegt um 3.000 Euro brutto. Und dann hatte die Deutsche Bahn darauf geantwortet in ihrer Stellungnahme, bei uns verdienen Mitarbeitende im Zugbegleitdienst im Nah- und Fernverkehr je nach Berufserfahrung 3,2 bis 4,4 brutto. So. Und da muss ich sagen, das ist ja auch einfach schlecht recherchiert. Also einer von denen hat ja wirklich offiziell dann Unrecht. Weißt du, was ich meine? Also das lässt sich ja sehr leicht journalistisch validieren, ob das Müll ist, was die Person sagt oder nicht. Und das finde ich vor allen Dingen schlecht.
Ja, wundert mich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Also, weil das ist ja wirklich, also das ist ja das kleine Einmaleins journalistischer Arbeit. Das sind ja so Basic-Informationen, da musst du dir ja noch nicht mal richtig viel Mühe geben und du kriegst das
also raus. Eigentlich wie bei uns, ne? So ein bisschen vom Recherche-Level.
Also sagen wir so, wir hätten die Dokumentation auch hingekriegt.
Richtig. So, die
und wir hätten dabei besser ausgesehen, ja.
Du machst einen Aufruf über LinkedIn, wir suchen Leute. Und ich finde noch irgendeinen Videografen, der da die Kamera drauf hält. Naja, auf jeden Fall, das hat uns beschäftigt. Ja, das ist uns negativ aufgefallen an der Stelle.
Fanden wir nicht gut. Gab es denn irgendwas, was wir jetzt richtig gut fanden diese Woche? Wäre doch auch mal schön, drüber zu reden, über die Dinge, die wir mögen.
Ja, die sind ja relativ rar. Was uns vielleicht aber noch interessant fanden, war die Äußerung von Johannes Kliesch auf LinkedIn. Das ist ja der Gründer der ja ursprünglich Sockenmarke. Mittlerweile haben die ja noch diverse andere Artikel, Snox. Und die haben, ich glaube, vorige Woche oder vorletzte Woche ein Influencer-Event stattfinden lassen in der Nähe von Stuttgart. Und da waren halt diverse Influencer eingeladen. Das ging wirklich über mehrere Tage. Die hatten diverse Aktionen und so weiter und so fort. Und er hatte sich dazu auf LinkedIn geäußert und hatte gesagt, ich verkürze das jetzt mal, sie geben lieber 50.000 Euro für Influencer aus als für Meta-Ads. So, jetzt werfe ich den Ball mal rüber. Würdest du das so unterschreiben?
Ich habe den Ball aufgefangen. Ja, also grundsätzlich ist das natürlich ein guter Aufmacher für so einen Post, weil er latent polarisiert. Er relativiert das zum Ende des Posts und sagt dann, Aber ich bin ehrlich, ohne Meta-Ads wäre Snox niemals das, was wir heute sind. Und wie immer macht es die gesunde Mischung. So, aber für die Story des Posts war es natürlich total all for hilfreich the story. Zu sagen. Bitte? All for the money, all for the story. Ich fand auch schön, dass er die Hintergründe genannt hat, was alles vor Ort an physischen Gütern vorhanden war, die gebrandet waren von der Marke Snox. Und er schreibt auch noch, ich zitiere, insgesamt wurden vor Ort 239 Stories-Sequenzen gepostet, wovon wir auf 79 verlinkt wurden. Mehr als wir gebucht haben, ein großes Plus für uns. Rein mathematisch, rechnerisch, einwandfrei ist natürlich ein total guter Case, den er da gerechnet hat. Aber es geht uns tatsächlich eher um die Aussage, ich gebe lieber 50.000 Euro für Influencer aus als für Ads.
Vielleicht noch als Einschub, was ich da wirklich bemerkenswert finde, ich kenne bei LinkedIn keinen anderen Geschäftsführer, CEO, der so transparent ist in seinen Cases. Das finde ich wirklich, das verdient den größten Respekt. Und das widerlegt übrigens auch diese These, die manch einer da draußen immer hat, ja, nicht zu viel verraten. Ne, weil da wird ja immer so getan, wenn dir jemand ein Monet hinstellt, dann wird der nachgemalt. Wenn dir jemand ein Gericht von einem Drei-Sterne-Koch hinstellt, kochst du easy nach. Dem ist ja
Moment,
nicht so.
Aber Moment, Steffi, das kann er jetzt machen, wo der Laden brummt.
Ja, aber das hat er von Anfang an gemacht, ne?
Hat er
von definitiv.
Von Anfang an in den ersten
Ja, hat er. Er hat Zügen. Immer sehr schonungslos berichtet, auch was nicht gut lief. Und das, finde ich, macht ihn halt wirklich total aus. Und würde ich mir von manch anderem, auch wenn ich jetzt verstehe, dass man nicht jedes interne postet, das ist mir schon klar, aber finde ich trotzdem sehr bemerkenswert. Das nur so als Einschub.
Ja, ist wirklich eine Eigenart oder eine Eigenschaft. Davon dürfte es ein bisschen mehr geben auf LinkedIn. Ich finde, das macht es auch unheimlich sympathisch. Und ich bin ja generell gut darin, anderen zu gönnen. Ne? Wir als Kölner sagen ja auch immer, man muss auch jönne gönne. Jönne gönne. Übrigens, weißt du, was mir vom letzten Podcast die ganze Zeit im Kopf rumschwingt und was ich andauernd sage? Schwingende Hot, Marit Jod.
Ich wusste es, dass du das sagst. Ich wollte es gerade sagen, dachte mir, nee, jetzt lass erstmal kommen. Marit Jod, schwingende Hot. Ja.
Marit Jod, schwingende Hot oder schwingende Hot, Marit Jod, ist ja auch egal. Ja. Aber ja, das ist mir seitdem im Kopf geblieben. Ich krieg's nicht mehr raus. Egal, auf jeden Fall, wir Kölner sagen, man muss auch Jönne könne. Und dem kann ich es deswegen auch total gönnen. Würden mehr Leute das machen, also würden sie transparent über Erfolge und Misserfolge sprechen und auch darüber sprechen, wie viel harte Arbeit es tatsächlich ist. Ich glaube, wir hätten in Deutschland noch mal ein anderes Bild von Unternehmertum und nicht dieses Missgunstproblem, weil wir haben ein riesengroßes Missgunstproblem, das sich natürlich dann auf so einer Plattform wie LinkedIn auch immer wieder Bahn bricht. Das ist furchtbar. Also ich habe ja wirklich, muss ja sagen, seitdem ich ein bisschen vermehrt auf LinkedIn tätig bin, kriege ich viele persönliche Nachrichten, gerade dann, wenn ich irgendwas gepostet habe und das ganz gut funktioniert. Die nettesten Nachrichten, wirklich ausschließlich die nettesten Nachrichten, bekomme ich von Männern. Und jetzt auch nicht so creepy, eklig oder irgendwie so, sondern wirklich aufrichtig nett, so nach dem Motto, das war toller Content. Danke dafür, ich habe sehr gelacht oder sowas. Manche Frauen können das auch. Ich bekomme von Frauen viel mehr Feedback und teilweise auch offen mit Klarnamen in den Kommentaren, wo ich sage, Alter, ich muss eine Schüssel holen, die Missgunst läuft gerade aus dem Textfeld raus. Ja. Es ist verrückt. Wirklich verrückt, was abgeht. Aber gut, das nur nebenbei.
Das nur zum Weltfrauentag nebenbei.
Wie Mr. Snox das macht übrigens auch. Damals haben sie für ihre Boxershorts oder ihre, wie heißen die Viecher, die Männer da anziehen? Nicht Boxershorts, das sind ja die großen. Mm. Briefs? Mm. Nee,
warte.
Die kleinen engen.
Du hast mich jetzt
ich bin jetzt nicht Schlüpper.
Nee.
Also die engen Boxershorts.
Ja, wir wissen, was gemeint ist. Ich komme da gleich drauf.
Genau, die haben sie beworben mit dem Claim, deine Eier werden es dir danken. Und das fand ich so, aber das ist ja auch wieder mal nicht jedermanns Geschmack. Wir haben ja letzte Folge über das Thema Bowljob und Eier aus Stahl gesprochen.
Das ist auch wieder sexualisiert und sexistisch, ja.
Ja, ganz furchtbar, ne? Oder halt tatsächlich ein sehr gutes Werbeversprechen. Ein Nutzungsversprechen.
Das stimmt. Was ich bei Snox finde ich nur eins, also das heißt kritisch, aber die haben ja sehr stark, kommen die ja aus dem Produkt, ne? So. Ja. Und ich glaube, was schwierig sein könnte, oder es bestätigt mich eigentlich auch so, wenn ich mir so Johannes Inhalte anschaue, später eine Marke hinzuzufügen. Ne, weil dann, also die, ich finde die Marke Snox, die ist für mich nicht sharp. Also die, so manchmal sind die humorvoll, manchmal nicht. Manchmal gehen sie auf Reisen, manchmal nicht. Also ich krieg das nicht umrissen. So, ich könnte dir nicht in wenigen Sätzen sagen, was die Marke ist. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, wie zum einen, wie schwierig es ist, nachdem man sich so stark auf das Produkt konzentriert hat, später die Marke hinzuzufügen. Ja. Und wie man das vor allen Dingen auch über alle Touchpoints hinkriegt, ne, wenn die Marke vorher nicht da war. Das finde ich wirklich spannend.
Ja, zumal es ja ein komplett austauschbares Produkt ist. Ich glaube, das ist auch eine riesengroße Herausforderung. Du bist ja in einem wahnsinnig kompetitiven Markt unterwegs. Ja. Da ist es, glaube ich, nochmal umso wichtiger, abgesehen von Preis und Produktqualität, deine Marke zu schaffen. Ich sehe es wie du auf, sagen wir mal, auf LinkedIn und auf Instagram ist Snox gut unterwegs, aber hat jetzt für mich persönlich noch nicht das Potenzial, irgendwie das Nivea der Unterhosenbranche zu werden oder irgendwie das Jägermeister der Sneakersocken. Ist noch nicht da. Und eigentlich willst du das ja schaffen mit deiner Marke. Es sei denn, du bist so ein Serial-Gründer irgendwie und gründest Marken noch und nöcher und was dann damit passiert, interessiert dich nicht. Ich habe eher so die Erfahrung gemacht, die Leute, die neu gründen und die eine Marke aufbauen, die haben schon so ein bisschen den Traum davon, auch mal so eine von den alten großen Marken zu werden.
Stimmt.
Also ich bin ja in der Jury von Marken des Jahrhunderts vom Zeitverlag.
Und zuzüglich 9:16, ne? War das?
Ja, ich bin nicht in der 9:16 Jury. Wann gibt es eigentlich mal eine 4:3 Jury, die der Award für die schlechtesten PowerPoint-Präsentationen, beschissenen Formaten?
Boah, das wirklich, wär's doch. Ich habe da wirklich übrigens, jetzt hast du was getriggert, ne? Also ich muss wirklich sagen, wenn ich ein Unternehmen reinkomme, das ich berate und ich lasse mir den Master zuschicken, da muss ich gar keine Status Quo-Analyse mehr im Unternehmen machen. Da sehe ich schon sofort das Format. Ich sehe, wie viele unterschiedliche Folien da drin angelegt sind. Ja. Was diese Folien zum Beispiel, das ist auch ganz häufig so, ach, ich könnte 8 Stunden drüber reden, wenn da keine einzige Folie vorgesehen ist, wo ein Graph oder Daten vorkommt, da weißt du doch schon, was abgeht.
Soll ich dir mal was sagen? Ich habe mal ein ganz großes Pharmazieunternehmen beraten. Und die hatten ein FTE, das sich ausschließlich mit dem PowerPoint-Master beschäftigt hat. Das Ding brauchte eine halbe Stunde zum Runterladen bei maximaler Internetgeschwindigkeit. Der Wahnsinn. In dem Ding musstest du aber eigentlich auch nichts mehr machen, außer, also, dass du irgendwo in ein Mikrofon reingesprochen hättest und die Präsi wäre fertig gewesen, wäre schon alles gewesen. Aber Stefanie, ich muss dir sagen, man wirft uns Frauen auch oft vor, wir kommen nicht zum Punkt. Wir sind wieder bei einem völlig anderen Thema. Wir waren bei Snox. Ja. Jetzt hör bitte auf. Okay. Konzentrier dich doch mal.
Ja.
Mhm. Komm zum Punkt, Frau. Ja, so wird das nicht. So wirst du niemals gleichberechtigt.
So werde ich niemals erfolgreich.
Hashtag Weltfrauentag. Scheiße. Also, Snox, so, jetzt liest jemand diesen Post. Ich gebe lieber 50.000 Euro für Influencer aus als für Ads, Social Ads, der gerade ganz neu gegründet hat und sich jetzt erst in dem Social Media Adspend Influencer Game befindet. So, was zieht er daraus? Wenn der, sagen wir mal, nicht so weit liest bis zum Ende, wo Johannes das alles wieder relativiert. Was zieht man daraus? Oder was würden wir demjenigen mit auf den Weg geben, um mal jetzt einfach auch mit unserer Kompetenz zu strahlen, damit hier nicht immer andauernd alle Leute denken, wir hätten nicht mehr alle Teller in der Kommode.
Okay, ich versuche mich wirklich zusammenzureißen. Also ich glaube, bei der Frage Meta-Ads versus Influencer, dass es total darauf ankommt, was dein Ziel ist. Wenn du erstmal relativ stumpf, nenne ich es jetzt mal, Reichweite generieren möchtest, halte ich Meta-Ads nach wie vor für einen sehr, sehr guten Hebel. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel für deine Marke eine Influencer, ich nenne es jetzt mal Squad-Community, whatever, aufzubauen, auch für gewisse Werte zu stehen, für gewisse Themen, halte ich Influencer-Kooperationen vielleicht potenziell teilweise für relevanter als Meta-Ads.
Ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, in welcher Stufe des Funnels man sich befindet. Also wenn man sagt, okay, mein Ziel ist es, die Marke oder das und oder das Produkt erstmal bekannt zu machen, sodass es überhaupt irgendeine Existenz oder eine, ja, dass es sich erstmal manifestiert, materialisiert in den Köpfen der Leute, dann ist ja schon das wichtigste KPI, ja, ich habe im letzten Podcast da ein bisschen drüber gelästert, ist Reichweite. Ist es tatsächlich. Reichweite hat ihre Berechtigung, diese Metrik, es ist noch nicht mal ein KPI, aber das Thema oder das KPI Marken- oder Produktbekanntheit hat eine super wichtige Metrikkomponente und das ist Reichweite. Und die, aus meiner Sicht, bekommt man tatsächlich, so wie du sagst, am besten über Meta-Ads oder generell über Ads hin, um erstmal eine Platzierung hinzubekommen. Auf LinkedIn, weiß ich, hat man ja noch diesen tollen Ärztekoffer. Warum denke ich denn an den Spielzeugkoffer? Ich wollte sagen, dieses Sammelsurium an psychografischen Targeting-Möglichkeiten. Du kannst da ja sehr dezidiert targeten. Du kannst da, glaube ich, auch irgendwie eine Excel-Tabelle mit E-Mail-Adressen hochladen und diese Leute targeten. Das kannst du bei Meta ja gar nicht mehr machen, sondern da ergibt sich ja die Zielgruppe aus dem Content, den du da reinballerst. wenn du das gemacht hast, und ich glaube, wenn du gelernt hast, bei welcher Zielgruppe deine Ads und deine Produkte sehr gut ankommen, wäre der nächste Schritt, in Influencer zu investieren, die dann wiederum nochmal deine Marke und deine Markenbekanntheit und wie sehr top of mind du bist und wie geil deine Produkte sind, in den spezifischen Zielgruppen nochmal festigen können. Aber ich würde mich nicht zu sehr von dieser Aussage ablenken lassen, mach lieber Influencer als Meta-Ads, weil das ist ein, wie er ja auch schreibt, eine gute Mischung, beziehungsweise auch eine Frage der Prioritäten und an welcher Stufe ich mich befinde.
Ja, wir halten es nach dem Motto von Konrad Adenauer, was schert mich mein Geschwätz von gestern?
Was? Reichweite? Ekelhaft. Du brauchst Reichweite.
Dann komm in den Club. Naja, auf jeden Fall, in der Tat kann man das, glaube ich, auch zum einen nicht über einen Kamm scheren, was den Funnel angeht, und auch nicht, wenn es darum geht, was bin ich für eine Marke? Ne, also es kommt ja auch total drauf an, habe ich jetzt, ich sage es mal, Billo-Produkte, habe ich ein sehr hochpreisiges Produkt, habe ich ein Produkt, was man einer recht hohen Frequenz kauft, ist das ein Impulskaufprodukt, also da gibt es ja 80.000 unterschiedliche Abzweigungen und auch da, glaube ich, kommt es halt sehr stark an, welche Abzweigung ich jetzt genommen habe. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt Monet und Nachmalen, ne? Also ich glaube, oder meine Angst ist dann immer, dass das Personen lesen und sich dann denken, ja, der hat recht, der hat Erfolg, wir machen das jetzt auch. Und ich denke mal,
Ja, also ich habe eine Erfahrung gemacht bei Marken, wenn ich mal da drin war. Es gibt immer so eine Handvoll von Personen, die gucken sich das ab, was andere Marken machen, oder sie waren auf irgendeiner Konferenz und haben einen Case gehört und glauben dann, den könnten sie 1:1 adaptieren für die eigene Marke.
Das wollen wir auch.
Das wollen wir auch. Wir möchten auch gern schön und sexy sein. Ja, ihr verkauft aber Kraftkleber. Ja. So, nee, egal. Das können wir auch so machen.
Machen Sie sich da mal Gedanken.
Wie können wir auch? Mein Liebstes ist immer noch, wir wollen viral gehen.
Viral gehen oder ich finde ja auch schön, wir sind sehr humorvoll. Und das sind wirklich Marken, die halt wirklich Schraubdübel verkaufen. Ihr seid nicht lustig, Mann. Ihr verkauft Schrauben.
Was schon ein bisschen lustig ist. Aber wenn man Dübel verkauft, hat man noch viel mehr Vorlagen für Wortspiele.
Ja, das stimmt. Das erinnert mich übrigens an einen Post, über den ich mich auch wieder wahnsinnig aufgeregt habe bei LinkedIn. Da hat einer gepostet. Oh, manchmal tut mir LinkedIn schon ein bisschen weh. Naja, es ist ein Swiftie gewesen. Ne? Wir alle wissen, was das ist. Die Hardcore-Fans von Taylor Swift.
Ach so, ey, weißt du, was in meinem Kopf gerade für ein Bild aufgepoppt ist?
Nein.
Mikrofasertücher. Aber Scheiße, ist okay, erzähl.
Naja, auf jeden Fall, das war wirklich hart jetzt. Naja, lassen wir mal so stehen. Und dann hat ein Swiftie sich geäußert, Taylor Swift hätte es ja als eine der wenigen Marken verstanden, dass man Content duplizieren kann, also wiederverwenden kann, recyceln kann. Ja. Und er würde nicht verstehen, warum das nicht alle anderen Marken auch so machen. Wo ich denke, ja, stopp. Du kannst doch jetzt nicht Taylor Swift mit einer Klobürste vergleichen, mit einer Marke für Klobürsten oder so. Du kannst doch nicht eine Person, die von gefühlt der gesamten Menschheit, außer deiner Wenigkeit, vergöttert wird, ja, die kannst du doch nicht vergleichen mit irgendeiner dahergelaufenen Mittelstandsmarke und denen sagen, ja, ballert raus, nimmt jeden Artikel und macht da 8 Content Assets draus.
Was recycelt Taylor Swift denn?
Ja, die hat halt dann zum Beispiel von einem Konzert die gleiche Situation und zerstückelt die halt in 80.000 Assets und postet die halt teilweise nach x Monaten dann nochmal, bla. Aber das kannst du doch nicht vergleichen. Die Community von der, die Swifties, ja, die freuen sich über jeden Buchstaben, den sie von der sehen.
Taylor Swift ist ja, glaube ich, auch ein nicht ganz zu vernachlässigender Bestandteil zum ersten der National Football League in Amerika. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Zahl gesehen, wie viel mehr Leute den Super Bowl geguckt haben. Und überhaupt, wie viel mehr Spiele und wie viel mehr Klicks und Views NFL-Content hat durch sie. Und dann war doch noch die krude Theorie, dass sie für den Wahlkampf eingekauft wurde.
Oh, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Sie, diese ganze Aluhut-Fraktion, die jetzt, glaube ich, auch wieder Schiss hat, dass irgendwelche Weltraumbatterien ihnen auf die Birne fliegen.
Das war auch gut. Oh, ich musste so lachen, Mann.
Ja, die haben auf jeden Fall behauptet,
ist aber leider ins Meer geflogen, ne? Schade.
Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, 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 ich habe es heute Morgen direkt nachgeschaut, ne, weil auch Aluhut, ne, auf in welchen Garten es jetzt gefallen ist, aber es ist wirklich leider ins Meer gefallen, ne?
Ja, so einem Clown.
So eine Batterie.
Ah! Autsch!
Ja, genau. Also Nemo hat's getroffen, ne? Muss man leider sagen. Aber ich fand's auf jeden Fall lustig, wie alle sich gefühlt dafür gewappnet haben, dass die Batterie jetzt bald in ihren Vorgarten fällt. Das war auch wieder ein sehr deutsches Phänomen.
Genau, also mit Fahrradhelm durch die Gegend gelaufen. So, aber die Taylor Swift, die ist nicht in den Wahlkampf involviert. Damit wir das jetzt einfach mal glatt gezogen haben. Habe ich jetzt nicht beim Anwalt nachgefragt, aber ich weiß das. So.
Also
und die trinkt auch kein Kinderblut. Oh, gab schon wieder viel zu viele Themen. Wir müssen das jetzt einfach jede Woche machen, weil ich merke, das staut sich bei mir innerlich auch alles auf.
Ja, das meine ich ja. Das ist eine Therapie. Ja, das hat einen therapeutischen Effekt. Wir haben letztes Mal über die Therapiedecke gesprochen und ich sage dir, diese Unterhaltungen haben einen therapeutischen Effekt.
Ja, es geht mir auf jeden Fall jetzt schon wieder viel, viel besser. Danke, Steffi, dafür.
Das freut mich total. Das kann ich nur zurückgeben.
So, wie weit sind wir jetzt? Müssen wir noch lang oder haben wir jetzt endlich fertig geredet?
Oh, warte kurz. Ich gucke auf unsere nicht vorhandene Rechercheliste. Also, wir haben die junge Grüne schon besprochen. Wir haben den Post von Johannes Klisch wirklich sehr differenziert wiedergegeben. Wir haben uns als Randnotiz über den Weltfrauentag geäußert. Und wir haben den Deitersbesuch der Bahnmitarbeiter besprochen. Ich glaube, wir haben alles.
Weltfrauentag haben wir gar nicht so richtig viel besprochen.
Ja, aber eher so als Side Note.
Ich möchte eine Sache dazu sagen.
Okay.
Also pass auf. Auf sämtlichen sozialen Medien sind mir dazu viele, viele Kampagnen ins Auge gefallen. Die registriere ich schon gar nicht mehr, weil ich finde, das ist immer alles das Gleiche. Ne? Aber jeder, wie er meint, manche finden das ganz toll, anderen geht es so wie mir, die interessiert das nicht. Was war die Grundtonalität? Auch mal auf Instagram, aber auch vor allem wieder auf LinkedIn ist, ich habe den Eindruck, es sind ganz viele wütende Frauen unterwegs. Also es ist, dieser Tag ist mit so viel Verbissenheit, Verbitterung und Wut verbunden, dass ich bei manchen Postings und Kommentaren sage, ach Wahnsinn, das ist ja sympathisch und gewinnend. Da möchte ich mich gerne, sehr, sehr gerne von dieser Person für Frauenrechte vertreten sehen. Nicht. Ja. Und ich habe einen Input dazu. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Frau, die sich auch sehr engagiert in Sachen Feminismus und Gleichberechtigung, was auch alles schön und gut ist und toll und das soll man machen. Aber ich würde immer versuchen, insbesondere wenn ich nicht ganz gesinnte oder das
andere. Du musst den Alk weglassen morgens, wirklich, das merkt man.
Pass auf. Wenn du jemanden überzeugen möchtest, dann musst du das auf eine empathische, sympathische und gewinnende Art machen. Sonst hört dir keine Sau zu. Keiner möchte mit Leuten reden oder keiner möchte Leuten zuhören, die den ganzen Tag nur rumkeifen, sauer sind, sich andauernd beleidigt fühlen und wegen jeder Scheiße heulen. Ich sag's jetzt, wie es ist. Dieses andauernde Mimimi, das müssen wir wirklich sein lassen. Wer soll uns denn bitte ernst nehmen? Wer soll uns denn bitte da ernst nehmen? So geht es nicht, Leute.
Ja, ja? Das Problem ist ja so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, wenn sowas gepostet wird, die Response ist ja da. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Die gewinnen ja dadurch. Weißt du, was ich meine? Das Problem ist nur, sie gewinnen bei den Falschen. Das ist ja das Ding. Die wollen ja eigentlich alte weiße Männer überzeugen. Ne? Ich überspitze das jetzt. Die wollen
werden
ja
sie nicht. Kann ich ganz kurz was dazu sagen? Die richtig alten weißen Männer, ja, die sind bestimmt zum Teil auch ein Aspekt des Problems. Aber ich habe da eine frohe Botschaft für alle. Die werden sich auch biologisch erledigen.
Ja, aber abseits dessen, das Problem ist ja, die erreichen sie ja damit nicht. Das heißt, die schwimmen ja immer nur in ihrem Teich. Und das ist, glaube ich, wirklich eines der ernsthaft Kernprobleme, dass man mit dieser Art von Inhalt, jetzt mal losgelöst, ob das inhaltlich zurecht geäußert ist oder nicht, sie erreichen damit ja gar nicht ihr Ziel. Du müsstest dir ja Gedanken machen, wie erreiche ich den alten weißen Mann? Und wie kriege ich es hin, dass ich den zumindest zum Denken anrege? Das ist ja eigentlich dann ihr Ziel.
Weißt du, Steffi, und da muss ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass das Ziel der meisten Frauen ist, alte weiße Männer zu überzeugen oder zu erreichen.
Sondern?
Ich glaube tatsächlich, ihr Ziel ist es, Mitgefühl und Anerkennung zu bekommen. Weil so weit wird häufig gar nicht gedacht. Feminismus und Gleichberechtigung sind so dankbare Themen, wie zum Beispiel auch dieses ganze Thema Business-Muddis, Erziehung, Care-Arbeit, das sind alles Selbstläufer-Themen, für die du ganz viel Mitgefühl und Anerkennung bekommst. I know the game. Das ist total primitiv, jetzt nicht primitiv im Sinne von schlecht primitiv, sondern es ist einfach logisch, was das in der anderen Seite triggert. Nämlich Mitgefühl und Anerkennung und streicheln und sagen, ja, du Arme, du hast recht, die sind alle total scheiße, ich bin auf deiner Seite. Ne? Das ist wieder dieses Thema, ich will zu den Guten gehören. Ich bin ganz deiner Meinung, dadurch ist nichts gewonnen.
Nee, irgendwie
Zero.
Nicht.
Nee. So, ich wollte jetzt hier nicht allen schlechte Laune machen, aber ich
hast
wollte
aber
das jetzt euch einfach mal. Ja, ich weiß. Ich wollte das jetzt aber einfach mal loswerden. Wieso spreche ich jetzt die ganze Zeit zu Kölsch?
Es kommt einfach durch. Es kommt einfach durch.
Ja, wenn ich mich aufrege. So, okay, es wird jetzt wirklich albern. Vielleicht, Steffi, kürzt du noch an der einen oder anderen Stelle, weil wir wirklich viel Unfug geredet haben. Aber es war mir wirklich ein inneres Efeu-Reisen mit dir. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, das geht mir genauso. Und wie gesagt, wir hoffen, wir bleiben dran und wünschen euch jetzt ein illustres, sonniges Wochenende.
Okay, tschüss.
Okay, tschüss.